Vanilleeis mit Krokantsplitter. Eine Geburtstagsgeschichte von Helmut Tack. Copyright bei Helmut Tack. Tilsiter Weg 21, 41564, Karst. An Tagen wie diesen möchte Herbert am liebsten nicht aus dem Bett kommen. Die Luft fühlt sich dick wie Erbsensuppe an und aus den Poren fließen Bäche zähflüssigen Schweißes. Sommer, murmelt er verächtlich. Wer den erfunden hat, sollte im Backofen bei 200 Grad wohnen. Nicht, dass er etwas gegen den wunderbaren Sonnenschein hatte. Auch nicht, dass sich Greifvögel von Thermik angetrieben in den Himmel schraubten. Es war nur die unerträgliche Hitze, die ihn störte. Dann blickte er zum Himmel und rief, »Nimm den Daumen vom Sonnenschalter!« Man hörte da oben nicht auf ihn. Man wollte ihn braten und anschließend durchgegart servieren. So muss sich jedes Jahr die Weihnachtsgans fühlen, wenn sie 6 Stunden in der Röhre die Hitze aushalten musste. »Oh, seht nur, wie schön knusprig und so ebenmäßig!« Der Gans war es egal. Die würde mit Bratäpfeln, Klößen und Rosinenkraut serviert und verspeist werden. Die Familie war schon da. Seine Frau organisierte das Chaos, die Kinder unterstützten sie, wo sie nur konnten, und Christiane tat das ihre, um zu helfen. Herberts Enkelin Rosa sorgte für ihren Opi und den kleinen Karl. So hatte jeder was zu schaffen, ohne sich zu verausgaben. Eine Familie, die funktioniert, wie ist ein mit flüssiger Liebe gefülltes Schwimmbecken. »Haben wir Bratäpfel?« rief er ins Haus. »Oder wenigstens Rotkraut?« Rosa hörte das und verstand nicht, was er wollte. »Was willst du denn mit Bratäpfeln im Sommer?« Sie trat an ihn heran und strich ihm übers Haar. »Nimm doch lieber ein Eis.« Auf Eis fiel Herbert sofort ein Satz mit 2 Worten und Ausrufungszeichen ein. Den würde er nicht aufsagen dürfen. Ihn denken ging. Nicht bei dem Gedanken grinsen, dachte Herbert. Dann erwischen sie dich und wollen wissen, worüber du dich amüsierst. Ich dachte nur gerade daran, antwortete er, und sind doch lecker, oder? Rosa drehte sich gerade weg, als ihn die Lust auf Eis überkam. »Was haben wir denn für Eis?« »Vanille mit Krokantsplitter«, rief Christiane aus der Küche. An diesem besonderen Geburtstag waren alle in Bewegung. Irgendwie beschleunigte sich die Welt. Alle schienen zu backen und zu kochen, mussten hastig Getränke und Tafelschmuck herbeischaffen, um dann in einer übermenschlichen Anstrengung alles zu vertilgen. Es wirkte wie ein alter Film aus den 20ern des vergangenen Jahrhunderts. Zackige, nein, eckige Bewegungen. »Jaha, behitte«, rief er betont. Er wusste aus den 50 Jahren weiblicher Begleitung, dass diese besondere Betonung Wirkung zeigen würde. »Hier, Herbert, lass es dir schmecken.« Christiane strich über seine Hand und stellte einen Eisbecher vor ihm auf den Tisch. Herbert genoss es, verwöhnt zu werden. Er betrachtete den Eisbecher. Der würde nicht lange auf seiner Hüfte wohnen. 1, 2 längere Spaziergänge, 1 Lauf und er würde selbst da weggeschmolzen sein. Seine Jahre als Sportler verhinderten, dass er zunahm. Fettzellen sind wie leere Gefäße mit pergamentenen Hüllen. Irgendwie war das Eis nicht wie sonst. Es schien sich etwas zu bewegen. Er hielt sich den Becher näher an die Augen, kleine, dunkle Punkte schoben sich die Eiskugeln hoch, machten an dem einen oder anderen Krokantstück Halt, blieben dort eine Weile und zogen dann weiter ihre Bahn zum Gipfel der Eiskugel. Über den Kugeln thronte eine Schicht Schlagsahne-Schnee. Auch die würde er heute besiegen können. »Gleich hab ich dich!« »Dann esse ich dich.« Er nahm den Löffel und wollte in die Pracht stechen, als sich ein Tropfen Geschmolzenes löste und die Kugel herunterrann. Die schwarzen Punkte stieben aufeinander, manche wurden von den Tropfen erfasst und glitten in das Tal aus Erdbeersoße. Als sich alles wieder beruhigt hatte, setzten die Punkte ihren Weg fort. Herbert wollte wissen, was Christiane ihm da auf die Kugeln gezaubert hatte. Er griff auf den Tisch nach einer Lupe, hielt sie dicht an das Eis. Er konnte sehen, dass die Punkte Arme und Beine hatten. Auch trugen sie auf dem Rücken Rucksäcke und Seile. 2, 3 Punkte waren dunkler als die anderen. Ehe Herbert es sich versah, stand er mitten in einer Gruppe Bergsteiger. Über ihm die majestätische Höhe des Mount Everest, unter ihm das letzte Zwischenlager. Keiner störte sich daran, dass Herbert plötzlich unter ihnen war. Nicht einmal seine knappe Bekleidung schien jemanden zu wundern. Der eine von den Dunkleren kam zu ihm und hängte ihm ein dickes Tau über die Schulter, legte ein anderes Seil um seine Hüfte. »Danke, Scherab«, sagte Herbert und schob das Bündel zurecht. Eigentlich kam aus seinem Mund »Dayunabad, Scherab«. Scherab drehte sich noch einmal kurz zu ihm um. »Kijayina«, antwortete Scherab. Herbert verstand »Bitte«. Scherab ging zu seinem Kameraden Ma und Tenzin an der Spitze der Gruppe. »Das sind die besten Sherpas, die man bekommen kann«, dachte Herbert. Es musste nicht unbedingt der legendäre Angrita sein. Ihre drei machten auch einen tollen Job. Er schloss das Seil um seinen Körper und bildete so das letzte Glied der Seilschaft. Herbert war es recht. So hatte er mehr Zeit, die Größe des Berges zu bewundern und die Erhabenheit der tiefen Schluchten zu betrachten. Die Gruppe drängte nach vorn, Schritt um Schritt, knirschte der Harsch unter ihren Nagelschuhen, auch unter Herberts Flipflops. Sah er genauer hin, konnte er in den Sohlen langen Zimmermannsnägel sehen. Die weichen Sohlen waren an seinen Füßen mit dünnen Ledergürteln befestigt, eine sichere Fußbekleidung musste sein. Die Sonne wärmte seine Haut ganz wunderbar. Wahrscheinlich würde er einen Sonnenbrand bekommen. Aber was galt ein Sonnenbrand gegen die Besteigung des höchsten Berges der Welt? Keiner aus der Gruppe sprach etwas. Jeder bewegte einen Fuß von den anderen, trieb den bewährten Schuh in den Schnee und drückte sich vorwärts. Der Wind sang ihnen ein Lied wehleidiger Töne, suchte zu verhindern, vorwärts zu kommen. Kamen sie einer Verwerfung nahe, drängten sie sich nahe an den blanken Felsen und ruhten ein wenig aus. Jedem wurde klar, hier hatte des Berg das Kommando und der stete Wind war sein Wächter. Herbert merkte schnell, dass er mit der Gruppe nicht mithalten konnte. Doch die Gruppe ließ ihn nicht im Stich, man half ihm, motivierte ihn. Sie waren nicht nur durch ein Seil, sie waren durch die gemeinsame Mission verbunden. Der Gipfel kam mit jedem Schritt näher. Noch 28 Meter, die es in sich hatten. Der Wind wurde immer stärker, der aufgewirbelte Schnee schnitt in die von Höhensonne gegerbte Haut. Die Belastung verdreifachte sich für jeden Einzelnen. Mancher griff für ein paar Atemzüge zur Sauerstoffmaske. Herbert hatte keine. Er brauchte auch keine. Das Atmen fiel ihm leicht, als wäre er für die Gegend gemacht. Mein jahrelanges Training zahlt sich aus, dachte er, und Schnee war er vom Langlauf gewöhnt. Sie zählten von Bruchkante zu Bruchkante, von Verwerfung zu Verwerfung, bis die Dunkelheit begann und der Wind noch mehr auffrischte. Tenzin blieb stehen und machte das Zeichen für Zelt. Es war zu gefährlich, weiter aufzusteigen. Ein strammer Wind wurde hier oben schnell zum Sturm. Herbert griff sein Gepäck und holte eine zu Wurst gerollte Zeltplane hervor. Als hätte er das schon unzählige Male gemacht, öffnete er den Klettverschluss und das Zelt sprang auseinander. Im klaren Licht des unverdeckten Mondes konnte er die Farbe erkennen. Gab es denn keine andere Farbe? Musste es orange sein? Neongelb wäre doch auch schön gewesen. So kam er sich vor wie der Fötus einer Orange. Er konnte sich die begeisterten Rufe nach der Geburt vorstellen. Wir haben einen Sohn. Er ist zitronengelb, aber sonst gut gewachsen. Der Orangenvater wurde blass. Hatte seine Frau ihn betrogen? Und gerade mit einer Zitrone? Das Zelt war geräumig. Er hatte genug Platz, sich breitarmig auf den Rücken zu legen. Und er tat es. Plötzlich öffnete sich das Zelt und Siegfried schob sich hinein. Sein Bart schmückte sich mit Eiskristallen, an seiner Nasenspitze sammelte sich gefrorenes Nasenwasser. Herbert erinnerte sich an ein Geburtstagsgedicht zu seinem 50. Haare wachsen aus den Ohren, der Geruchssinn geht verloren, dabei hast du noch zu kämpfen, den Nasensaft zu dämpfen, der sich an der Spitze sammelt und als Tropfen runterbammelt. Sie hatten sich alle bei dem Vortrag sehr amüsiert. Natürlich trug sein bester Freund Hannes das Gedicht vor. Der war 7 Jahre älter als er und musste wissen, was es bedeutet, 50 zu werden. Hannes schien im Geiste nicht älter zu werden. Immer Unfug im Sinn und einen Scherz auf den Lippen. Als Herbert 40 wurde, rief Hannes morgens zu Herberts Geburtszeit um 5.53 Uhr an und machte Herbert klar, ab jetzt, wenn du morgens aufwachst und dir nichts wehtut, bist du tot. Hannes würde heute auch kommen, mal sehen, was er wieder ausgeheckt hat. Doch zunächst galt es, den Berg zu bezwingen. Siegfried machte es sich gemütlich, er hockte sich hin und entfachte den Gasbrenner. Darauf einen kleinen mit Schnee gefüllten Topf. Als der Schnee geschmolzen war und die Flüssigkeit kochte, warf er 2 Teebeutel hinein. 2 überdimensionierte Würfel Zucker taten das Übrige. Sie brauchten extra Energie. 5000 Kilokalorien pro Tag zusätzlich. Der Berg forderte seinen Tribut an Körpergewicht. Schon im letzten Lager auf 7000 Metern hatte Herbert sein mageres, aber männliches Gesicht bewundert. Sein Bart unterstützte den Eindruck. Siegfried reichte einen Becher mit dem frisch gebrühten Tee. Kein Wort, nur eine Geste. Gesten verbrauchen nicht so viel Sauerstoff wie Worte. Wenn das nur der Welt bekannt wäre. Die Leute würden nur über wichtige Dinge reden. Sie tranken ihren Tee bis zur Neige und legten sich dann zum Schlaf. Herbert lag noch lange wach. Seine Gedanken drehten sich um sein nächstes Abenteuer. Eine Weltreise wünschte er sich. Mit dem Schiff 3 Monate auf See und in allen möglichen Häfen anlegen, Land und Leute kennenlernen, den Duft fremder Kulturen aufnehmen und Speisen probieren, die ihm gänzlich unbekannt waren. Und baden in den unterschiedlichsten Meeren. All das stellte er sich wundervoll vor. Er kroch halb aus dem Zelt, der Wind hatte nachgelassen. Die Nacht war klar. Er sah zum ersten Mal, dass es so viele Sterne gab, unendlich viele Lichtflecken und Blitze am Firmament. Sehnsuchtsvolle Orte für einen Menschen noch nicht erreichbar. Er freute sich für die, die nach ihm kommen würden. Herbert fragte sich, wie die dann leben würden, unter der Erde oder in Glaskuppeln? Vielleicht auf einem anderen Planeten, neben irgendeinem der Sterne, die er sah. Stanislav Lem war ihm da um einiges voraus. Der hatte in seinen Sterntagebüchern all das schon erlebt oder zumindest darüber geschrieben. Als er sich trotz der Kälte einen Rundblick erlaubte, sah er in der Ferne ein Flugzeug. Es flog auf beinahe gleicher Höhe. In dem Moment wurde ihm deutlich, wie hoch sie doch waren, wie weit von dem Betrieb da unten entrückt. Er winkte dem Flugzeug zu. Guten Flug, liebe Leute, und gute Heimkehr. Dann kroch er in das Zelt, rieb sich noch einmal Nase, Ohren und Finger und schlief ein. Morgen, flüsterte ihm jemand in sein Ohr, und wir müssen weiter, der Berg ruft. Siegfried hockte neben ihm im Zelt mit weit geöffneten Augen und einer Tasse Kaffee. »Wurde das nun herzaubert?« fragte sich Herbert und sagte, »Hast du hier oben eine Taverne eingerichtet?« Lautes Lachen klang durch die Zeltbahn. Frohe Gesichter strahlten sich an, Heute würde es soweit sein. Heute würden sie ihre Schritte auf den Gipfel lenken. Den Zweiflern zum Trotz, den Befürwortern zur Bestätigung und für Herbert besonders seine 80 Jahre ignorierend. Alle glaubten an ihn. Seine Tochter und seine Frau bestärkten ihn. Er war sich unsicher, als er mit dem Training begann. »Du schaffst alles«, seine Frau. »Wer, wenn nicht du«, seine Tochter. »Du bist mein Held Opi«, seine Enkelin. Sie packten im Zelt alles zusammen und krochen hinaus. Der Berg lag in einem fast mystischen Licht. Die gefürchtete Ostflanke wurde von der jungen Sonne ausgeleuchtet, dass es einen Regisseur gefreut hätte. »Ganz großes Kino«, sagte Herbert zu den anderen und wies auf die Flanke. Sie nickten zustimmend. Das war ein unvergesslicher Anblick. Der Gipfel trug eine Aura aus Licht und Schneegischt. Der stete Wind hat den Schnee ergriffen und zu einer fadenscheinigen Fahne geformt. Die wenigen Meter bis zum Gipfel konnten sie gut erkennen, eine Rinne aus ewigem Eis und Fels. Dort würden sie entlang gehen, ihrem Ziel immer näher kommend. In Windeseile packten alle ihre Sachen zusammen, bugsierten die Rucksäcke auf die Rücken und banden sie zusammen. Herbert ärgerte sich etwas darüber, dass er als letzter der Gruppe den Anblick erst genießen konnte, wenn alle vor ihm oben waren. Die wenigen Meter Abstand zwischen ihnen erschienen wie Tagesreisen. Nimmer übernahm die Spitze. Er war schon oft hier oben, kannte jeden einzelnen Schritt, sie mussten ihm nur in seinen Spuren folgen. Die Stachel der Nagelsohlen, auch die Zimmermannsnägel in Herberts Füßen, griffen in das Eis und verliehen sicheren Tritt. Man sollte meinen, dass die Gruppe nun vor dem Gipfel die Schritte beschleunigte. Ganz im Gegenteil, bedächtig, fast choral schritten sie den Weg entlang, man konnte glauben, gregorianische Mönche sängen dazu. Gaudiamus igitur oder De privatate vitae. Auf dem G ein Schritt, auf dem I der nächste. Der Deutsche sang, lasst uns also fröhlich sein. Dann kam der große Moment. Herbert überschritt die Kante zum Gipfel, er sah sich um und wankte für einen Augenblick. Der weite Blick, die unscheinbare Unendlichkeit ergriffen ihn tief in seiner Seele. So musste sich vollendetes Wissen anfühlen. Jede Frage schien sich in diesem Moment zu beantworten. Er spürte eine tiefe Verbundenheit mit seiner Familie, ja, mit der gesamten Menschheitsfamilie. Herbert stand wie die anderen mit weit offenem Mund und wusste nicht, wo er zuerst hinsehen sollte. Er sah auch nach unten und erkannte, dass unter ihnen sich die Schneeflächen auflösten, das Eis schmolz und in immer breiteren Bahnen zu Tal flossen. Er zeigte ihm mal das Schauspiel. Der lächelte wissend. »I know, my friend, I know. Isn't it wonderful?« Herbert fand das gar nicht. Die anderen hatten auch so einen verklärten Blick wie Nimmer. Und sie murmelten was von »herrlich« oder »ist das schön« und »es vollendet sich«. Plötzlich begann der Boden unter ihnen sich aufzulösen. Herbert konnte fühlen, wie der Berg über seine Hand floss. »Herbert, Liebchen«, hörte er. Irgendetwas griff an seine Schulter und rüttelte ihn. »Du kleckerst dich ja ganz voll!« Herbert sah zum Himmel und blickte in das Gesicht seiner Frau. »Was machst du denn hier oben auf dem Berg?« Sie gab ihm einen Kuss auf den Kopf. »Du hast eingeschlafen. Nun ist dein Eis fast vollständig geschmolzen.« Sie begann mit einem feuchten Tuch das Eis aus seiner Hose zu wischen, wischte seine Hand ab und strich ihm über den Bart. »Komm, Schatz, die Gäste warten schon alle.« Sie nahm ihn bei der Hand und führte ihn in das Partyzelt. Alle waren da. seine Familie, seine Freunde und auch ein paar Nachbarn. Als er das Zelt betrat, schmetterte ihm vielstimmig glückwünschender Gesang entgegen. Zum Geburtstag viel Glück, schau nach vorn, nie zurück. Lieber Herbert, alles Gute, zum Geburtstag viel Glück. Der Gesang mündete in ein babylonisches Jauchzen, Jubeln und Hurrarufen. Liebes Geburtstagskind, ich schließe mich den Wünschen aus tiefstem Herzen an. Sollen Ihnen noch viele Jahre bevorstehen mit einem Füllhorn voller Gesundheit und Lust auf Sport und neue Erlebnisse. Das Leben ist zu schön und zu wertvoll, um es nicht zu nutzen. Lassen Sie mich bitte meine Gedanken frei nach den Worten Nikolai Ostrowskis zusammenfassen. Das Wertvollste, was der Mensch besitzt, ist das Leben. Es wird ihm nur ein einziges Mal gegeben. Und benutzen soll er es so, dass er sterbend sagen kann, mein ganzes Leben, meine ganze Kraft habe ich dem Glück und der Freude meiner Familie gewidmet.